Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo? Hier in Berlin, im altehrwürdigen Sportpalast. Ihr hört den Zamboni im Hintergrund fahren. Alle sind schon da. Gleich geht's los. Puck wird gleich eingeworfen. Los geht's. Nee, Quatsch. Totaler Quatsch. Hören wir mal auf hier. Scheiß Musik. Herzlich willkommen zur 123. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Und natürlich, wie immer, sind wir hier, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Ich habe heute, ja, ich möchte nicht sagen Gast, weil irgendwie, nee, es ist nicht Gast, das ist mehr. Es ist eine andere Ebene. Und jemand, der unbedingt mit mir reden will, und darüber freue ich mich natürlich, dass es auch noch solche Menschen gibt. Deswegen stelle ich ihn kurz und knapp vor. Er war ja schon mal hier bei uns im Podcast und er hat seinen eigenen Podcast, der ein Eishockey-Podcast, den Adler Mannheim Podcast Eiszeit FM. Und jetzt ist er wahrhaftig hier. Ich sehe ihn, also er ist mir zugeschaltet aus dem fernen Baden-Württemberg. Sven Metzger, hallo. Nicht Baden-Württemberg.
Einen wunderschönen guten Tag nach draußen. Ich muss natürlich erstmal korrigieren, sagen, dass ich im wunderschönen Rheinland-Pfalz sitze. Also ich bin ja links des Rheins zu Hause. Und natürlich komme ich gern zu dir, weil Therapeuten momentan in den Osterzeiten wenig Sprechzeiten haben. Da ist es schön, jemanden zu haben, mit dem man eine Stunde reden kann. Da freue ich mich sehr drauf.
Das ist ein gutes Konzept. Eine Stunde. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ja Mensch, Sven, wie geht's dir? Saison ist bei den Adler Mannheim vorbei. Na, du bist ja einer der größten Adler Mannheim-Fans, die man so kennt. Und wie ist es jetzt so?
Überhaupt als Willst du jetzt Adler gleich Mannheim-Fan? Am Anfang hier zündeln oder wollen wir noch durch die Stunde durchkommen?
Komm, fire!
Also, meine Lebensqualität hängt nicht davon ab, ob die Adler noch in der Saison sind oder nicht. Sie hängt eher davon ab, dass ich dann keine Texte mehr schreiben kann und weniger Geld verdiene. Das ist dann eher das Thema als freier Autor, der ja auch für eine Zeitung über sich schreibt. Deshalb wehre ich mich auch gegen den Begriff Fan, um damit gleich mal einzusteigen. Aber ansonsten geht es mir gut. Es läuft Frauen-WM, es läuft die National League in der Schweiz, ist gerade im Halbfinale. Ich war am Freitag nicht bei der Abschlussfeier der Adler, sondern im Halbfinale der Oberliga, Spiel 4, Heilbronn gegen Hannover, da ist die Serie jetzt auch vorbei. Und das Finale steht fest. Es gibt noch DL2-Finale, was am Freitag mit Kassel gegen Regensburg losgeht. Also es gibt viel zu gucken momentan. Und es gibt ja auch noch die DL, die trotzdem weiterläuft. Alles fein.
Ja, und wir haben uns jetzt heute verabredet, um nicht nur über Eishockey zu reden, sondern einfach so ein bisschen Freestyle. So drei große Headlines werfen wir mal rein und dann fangen wir mal dran an zu reden. Du hast ja auch letztens zu mir gesagt, ja klar, gerne komme ich in deinen Podcast. Ne? Ich bin ein weißer Cis-Mann, natürlich rede ich gerne mit dir.
Hallo, weißer Mann über 40, natürlich habe ich einen Podcast, was soll denn das? Also das muss man heute nicht mehr erwähnen. Also da, wie soll ich sagen, es gab mal... ich habe mal irgendwie einen Satz gehört, als Frau über 40 ist es schwierig, einen Mann kennenzulernen, der nicht für einen Marathon trainiert. Ich glaube, mittlerweile dürfte sich das nicht mehr viel damit nehmen, einen Mann kennenzulernen, der keinen Podcast hat. Insofern.
Schlimm ist, wenn beides zusammenkommt. Ich hatte gestern in meiner Instagram-Story-Timeline diverse Leute gesehen, die ihre Nummern vom Berliner Halbmarathon stolz gezeigt haben und wie fertig sie sind und überhaupt. Ja, passt alles. Leute, nur ganz kurz. Eigentlich hatte ich ja bei der letzten Aufnahme bei Folge 122, als ich mit Dietmar Schacht, dem ehemaligen Fußballer, gesprochen habe, habe ich ja gesagt, ja, Mitte März bin ich wieder da. Man sollte keine Versprechungen machen. Denn meistens kommt es dann anders, wenn man es ausspricht. Das ist vielleicht so ein bisschen Aberglaube. Ja, traurigerweise muss man in diesem Fall sagen, weil ich hatte am Wochenende vor Ostern einen Termin in Herne. Und zwar war ich mit Jürgen Schubert verabredet, dem Präsidenten oder beziehungsweise den Geschäftsführer des Herner e.V., der Giesenberg Eishockeyhallen, wie heißt die GmbH? Helf mir nochmal, Sven. Oh Gott.
Bin ich hier Shorthanded News oder so? Keine Ahnung.
Naja, jedenfalls war ich mit Jürgen Schubert verabredet, aber er musste leider sehr, sehr kurzfristig absagen, weil er sich in Behandlung begeben hat. Traurigerweise hat man bei dieser Behandlung einen Tumor gefunden und Jürgen war nicht in der Lage, das Interview zu machen. Und in Anbetracht der Tatsache, was es da geht, ist es, glaube ich, auch scheißegal, Podcast. An dieser Stelle Jürgen, der jetzt auch seine ganzen Ämter in Herne erstmal niedergelegt hat, um sich in Behandlung zu begeben. Von dieser Stelle aus die allerbesten Grüße nach Herne und mehr kann man da an der Stelle gar nicht sagen. Gute Besserung. Genau, aber jetzt müssen wir trotzdem die Biege irgendwie wieder hier aus dem Thema rauskriegen. Deswegen sind wir auch heute erst wieder da. Der 8. April. 8. April. Und mit Sven über Eishockey reden und über Fußball reden. Weil Sven, du bist meinungsstark.
Ja, weißer Cis-Mann über 40 mit eigenem Podcast, keine Ahnung, aber viel Meinung. Das ist ja der Klassiker. Also insofern bin ich ja geboren, um hier zu sein und sinnentleer Dinge von mir zu geben. Nein, ich freue mich drauf. Lass loslegen.
Also du hast gesagt gerade eben, du warst in Heilbronn beim Spiel der Heilbronner Falken, richtig?
Ja,
gegen die Hannover Scorpions. Ja. Und die Scorpions sind im Finale.
Ja, das war eigentlich auch so zu erwarten. Also du hast jetzt in der Oberliga die beiden finanzstärksten Teams mit den Hannover Scorpions, älteren noch bekannt als der ESC Wedemark damals in der alten Zeit, die jetzt gegen die Blue Devils Weiden spielen. Der Südmeister hat das Heimrecht in Spiel 1. Das geht Freitag? Nee, Sonntag geht's los. Wird sehr spannend zu sehen sein, weil Oberliga, also wie soll ich sagen, der Etat, den du da hast, keine Ahnung, wie du das erwirtschaften willst und kannst auf dem Niveau. Und das Team, das nicht hochgeht, bin mal gespannt, wie das die kommenden Jahre weitergeht. Also Weiden hat eine Vollprofi-Truppe, wird spannend zu sehen sein. Hannover laufen so Leute rum wie Dylan Ruck, den man vor Jahren noch in Straubing, in Köln und in Iserlohn in der DEL gesehen hat. Jerry Kuhn spielt bei denen im Tor. Grüße an den Pausenseher an der Stelle, der in Wolfsburg und Kassel gute Jahre hatte. Also da ist schon einiges an Qualität auf dem Eis und die kostet dann halt auch entsprechend. In Heilbronn waren es 3000 Leute da am Freitag zum Spiel. Also du konntest nicht umfallen, weil die Halle war eigentlich voll. Man fragte sich, wenn das nicht ausverkauft ist, was ist es dann? Vom Spielniveau her war es sehr, sehr gut, aber Hannover, die vor der Serie auch Favorit waren, haben dann sozusagen kam mit 2-1 am Freitag dahin in der Serie, haben am Mittwoch das Spiel vorher mit einem 5-0 gedreht im Schlussdrittel und waren auch am Freitag einfach das bessere Team. War ein sehr enges Spiel trotz allem, aber ja. Also bin mal gespannt, wie das Finale ausgeht. Also ich sehe Weiden schon leicht vorne mit dem, was ich so gesehen habe an Oberliga dieses Jahr. Aber mal gucken. Also einer muss hoch auf jeden Fall. Und die große Überraschung ist natürlich, wenn man dann die Klasse hochgeht, wer nächstes Jahr Oberliga spielt. Weil vor 2 Jahren noch in der DEL die Bietigheim Steelers, nächstes Jahr dann im Derby gegen Heilbronn wieder vereint. Allerdings nicht mehr in der DEL2 wie jahrelang, sondern in der Oberliga. Das wird auch nochmal, denke ich, dieser Abstieg von Bietigheim und dieses Scheitern jetzt von Krefeld von Krefeld. Wir werden ja bald wieder in der DEL, DEL2 davor stehen, dass das Thema Auf- und Abstieg wieder verhandelt wird. Also, weil das ist ja nur bis zu einem gewissen Zeitraum festgelegt und dann geht es wieder in die in die Verhandlungen, wie es da weitergehen wird. Ich glaube, das Bietigheimer Beispiel könnte eines sein, das so manchem DEL-Verein da als sehr mahnendes Beispiel reinleuchtet.
Du leuchtest aber sehr weit jetzt schon in den Themenkomplex hinein. Also nochmal zur Oberliga. Ich meine, das ist ja wann? 1953, dass das letzte Mal jemand aus der Oberliga Nord in die DL2 aufgestiegen ist. Heute sagte gerade im Kicker 96-Boss Martin Kind, die zweite Liga ist die Einleitung zum wirtschaftlichen Selbstmord. Kann man ja auch ein bisschen was fast über die Oberliga Nord sagen. Auch wenn die Scorpions auch qua ihrer Fans nicht gerade die beliebteste Mannschaft in der Oberliga Nord sind, würde es, glaube ich, jeder doch gerne mal sehen, dass es auch überhaupt möglich noch ist, in die zweite Liga aufzusteigen.
Im Norden oder so. Ja. Also, wie soll ich sagen, du hast ja im Norden gute Teams und die Wirtschaftlichkeit ist ja in der Oberliga nicht gegeben. Du hattest ja das Thema im Süden, dass da einiges weggebrochen ist und sich Teams lieber zurückgezogen haben und so weiter. Also das Thema hast du ja immer. Ich glaube, Profisport, der in unteren Ligen anfängt, das ist vollkommen unabhängig vom Eishockey. Das hast du auch beim Fußball, wo es ja schon teilweise in der Regionalliga losgeht, dass es ruinös ist. Von der dritten Liga braucht man dann gar nicht reden. Und dann hörst du von Vereinen, die in der zweiten Liga spielen und dir da einen vorjammern, dass sie mit irgendwie 15 Millionen Euro TV-Etat im Jahr trotzdem unbedingt hoch müssen, weil sie ihre Kosten nicht im Griff haben. Und das ist auch in anderen Sportarten. Ich wüsste keine Sportart jetzt auf Anhieb, ehrlicherweise, wo das nicht so ist, dass du an irgendeiner Schwelle stehst, wo du das Thema hast, wie formuliere ich es, wie kriege ich eine Professionalisierung, wie komme ich mit dem Wettbewerb noch klar, der ein höheres Maß an Professionalisierung erfordert, werden allerdings meine Einnahmeseite, das in keinster Weise widerspiegelt, was der sportliche Wettbewerb erfordert.
Nochmal für diejenigen, die sich mit der Oberliga Nord nicht so ganz auseinandersetzen, das ist eine Eishockey-Oberliga, die also Nord und Süd gibt's und quasi irgendwie ziemlich in der Mitte von Deutschland geht so eine Linie durch und im Norden sind dann so Mannschaften wie Erfurt, Rostock, früher gab es noch Hamburg, sogar Timmendorfer Strand war noch mit dabei, Harzer Falken war früher mal mit dabei, es gibt zwei Hannoveraner Teams, es gab mal in Berlin FAS Berlin in der Oberliga Nord und es gab den ECC Preußen in der Oberliga Nord und dann hast du einen riesen Satz an Westteams von den Moskitos Essen, die zwischenzeitlich in der vierten Liga, also in der Regionalliga West waren. Die Füchse Duisburg, dann den Herner e.V., der seit Jahren in der Oberliga Nord steckt. Dann hast du Teams jetzt in Hamm, in Herford, in Dietz-Limburg hast du auch noch irgendwo welche. Und dann hast du halt eben ganz weit im Westen, außerhalb von Deutschland, in Tilburg, in den Niederlanden auch noch eine Mannschaft, die aber wiederum nicht aufsteigen darf, obwohl sie eigentlich sportlich schon längst den Aufstieg geschafft hätte in den letzten Jahren. Und auch wenn du eine Reise machst von Rostock nach Tilburg, das ist halt einfach ein Wahnsinn, das zurückzulegen. Und diese Liga ist eigentlich ja verrückt, dass es die schon so lange gibt in dieser Form. Und irre. Also allein an Fahrtkosten von den Vereinen, dass sich so mancher wünscht, in irgendwelchen Playoffs nicht nach Rostock zu müssen, sondern lieber nach Herford, weil es von Essen aus gesehen die kürzere Strecke ist. Ist schon Wahnsinn.
Ja klar, Kosten. Eishockey ist ja eh eine, Entschuldigung, darf man das hier sagen, schweineteure Sportart, um es mal freundlich zu formulieren. Das ist ja schon immer das, was man weiß. Und für die beteiligten Vereine ist das ja schwierig zu stemmen. Also weil, wie gesagt, die Einnahmestruktur gibt es eigentlich nicht her. Also die Frage ist ja auch, was hat denn Sponsor davon, es zu tun? Also wie soll ich sagen, gut, dass es Sponsoren gibt, aber der Mehrwert ist ja dann sehr regional begrenzt, immer den du da hast. Und das ist schon immer ein Thema, was da einfach dir da auf die Füße fällt, wo du gucken musst, wie du das Ganze stemmen kannst. Aber das ist ja nun leider nicht nur ein Thema, was das Eishockey umtreibt.
Das geht ja auch bis in die erste Liga hoch. Also ich meine, in Straubing hast du halt eben auch nur einen DEL-Club, weil die Stadt sagt, das gönnen wir uns und da pumpen wir rein. Also es ist
Nö.
Nicht?
Nee, du hast da eine Unternehmerfamilie dahinter, die als Gesellschafter da das richtig macht. Außerdem hat sich Straubing mittlerweile deutlich etabliert in der Liga, auch was die Finanzen angeht.
Echt, so. Aber gehört nicht die Halle der Stadt?
Ja, aber das ist ja nie das Thema. Städtische Hallen hast du ja etliche in den Ligen. Also da gibt es ja, Frankfurt ist ja so ein Beispiel dafür. Da hast du viele. Das ist nicht das Thema.
Okay, dann bin ich jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Nichtsdestotrotz, es gibt ja dazwischen noch eine Liga, quasi das Filetstück zwischen den beiden Brotscheiben. Da hast du nämlich die DEL2. Und du hast es ja schon gesagt, man kann noch aufsteigen, aber es gibt nur eine begrenzte zeitliche Regelung. Also zwischen der ersten und der zweiten Liga, der DL1, nennen wir sie mal, und der DL2, wo auch nur unter bestimmten Umständen eine Mannschaft aufsteigen kann, nämlich wenn sie die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen hat und sich auch für den Aufstieg angemeldet hat, wenn sie es denn sportlich schafft. Und das schafft so tolle Blüten, dass zum Beispiel letztes Jahr der einzige Verein, der hätte aufsteigen können, nicht aufgestiegen ist, weil er Vizemeister nur geworden ist und stattdessen der sportliche Absteiger Augsburg aus der DEL in der Liga geblieben ist. Und jetzt gerade haben wir ja nun wirklich eine sehr, sehr schöne Situation, dass Augsburg schon wieder sportlicher Absteiger ist, aber es ist nicht glasklar, dass jetzt die Kassel Huskies, die sich für die DEL quasi gemeldet haben, tatsächlich auch noch die Meisterschaft in der zweiten Liga schaffen gegen die Eisbären Regensburg, die sich nicht gemeldet haben, aber die tatsächlich auch eine ziemlich gute Saison spielen. Also wenn man sich mal anguckt, so weit waren sie ja nicht auseinander in der Hauptrunde.
Ja, also Regensburg ist natürlich die Sensationstruppe, das kannst du nicht anders bezeichnen. Die haben noch irgendwie 70% ihrer Spieler aus den Oberliga-Zeiten von vor 2 Jahren dabei und spielen jetzt DL2-Finale. Das ist überragend, was da abläuft. Und Kassel natürlich unter massivem Druck. Die hat den Trainer noch kurz vor den Playoffs gewechselt, mit Bill Stewart einen alten Bekannten zurückgeholt, den du da jetzt nicht zwingend vermutet hättest. Und mussten im Viertelfinale ja dann auch direkt mal ins Spiel 7 gehen, was ja jetzt auch nicht unbedingt dafür spricht, dass es alles so stabil ist. Haben ja auch kräftig nochmal reingelangt, wenn du siehst, wenn sie da alles verpflichtet haben, noch vor den Playoffs. Das ist schon, wie soll ich sagen, die haben schon Druck auf dem Kessel in Kassel, in Nordhessen. Und klar ist, sie müssen dieses Jahr einfach, ich glaube, also dieses Jahr Make or break irgendwie Gefühl. Also du hast in Kassel die Möglichkeiten, die haben in die Halle investiert, da ist viel passiert drumherum, aber sie müssen jetzt irgendwann endlich wieder hoch und es wäre ja auch Zeit. Ich erinnere immer noch dran, die Adler haben ihren ersten Meistertitel als Adler Mannheim in den 90ern gegen die Kassel Huskies damals im Finale der DL geholt. Trainer bei den Kassel Huskies war damals ein gewisser Hans Zach.
Kassel war, ja, damals, als sie gestartet haben mit der DL, waren sie halt auch gleich mit dabei und ich war ja damals beim BSC Preußen mit Dauerkarte zu Hause und wenn Kassel kam, das war nie gemütlich. Also es ist einfach aus irgendeinem Grund im Kosmos einfach ein sehr, sehr unangenehmer Gegner immer gewesen und auch Auswärtsspiele haben die Preußen, glaube ich, damals auch immer regelmäßig auf die Fresse gekriegt in Kassel. Also das darf man hier im Podcast übrigens solche Worte sagen.
Darf man, okay.
Absolut, absolut. Aber das, du bist ja hier der Eishockey-Experte. Ich bin es ja nicht. Ich lasse mich ja nur von dir jetzt hier live informieren. Mhm. Was macht für dich die DEL2 aus?
Im Vergleich zur DEL ist es für mich tatsächlich so, der große Unterschied war und ist für mich immer, dass du hast natürlich ein anderes Tempo, du hast aber auch, man muss ja dazu sagen, Auf- und Abstieg zwischen DL2 und DL sind ja auch deshalb so schwierig, weil, wie soll ich sagen, wenn Augsburg drin bleibt, haben sie einfach jetzt wieder einen ewigen Rückstand, weil sie halt warten müssen, bis Kassel fertig ist mit der Saison, was ihre Planung angeht. Aber das große Thema, was du hast, ist, du hast auch unterschiedliche Regelungen, was die Anzahl von U24, wie es ja in der DL heißt, DL2 heißt, Spielern angeht. Das heißt, du hast ungleiche Voraussetzungen, was die Kader angeht. Das ist schon mal so das Grundthema, was total absurd ist, weil du steigst sozusagen ab oder auf und auf einmal hast du andere Voraussetzungen als vorher, wie du deinen Kader gebaut hast. Das große sportliche Thema im Unterschied sind für mich tatsächlich das Thema Qualität, also Geschwindigkeit, Handlungsschnelligkeit. Und das große Thema ist auch, du hast teilweise vogelwilde Ergebnisse in der DL2. Also so 2-3 Tore Vorsprung, Fingerschnippen und weg. Weil der größte Unterschied wahrscheinlich ist, wie gut die Spieler in ihrem System bleiben und wie viel Systemtreue du da hast. Jetzt ist es, also Systemtreue nicht politisch verstehen, sondern sportlich, bitte. Und das führt tatsächlich zu teilweise abstrusen Ergebnissen. Das wirst du jetzt in den Playoffs in dem Maße nicht mehr erleben und haben. Und Finale ist dann natürlich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber so während der Saison so ein 8-5, 7-4, das sind so Ergebnisse, die du in der DEL so gut wie, will ich sagen, nie siehst, aber sehr, sehr selten nur siehst, ist in der DL2 in der Tagesordnung.
In der NHL gibt es sehr viele schöne Ergebnisse diese Saison. Also ein 7-9 oder so ist ja auch nicht Seltenheit gewesen. Also das ist schon, also das hat jetzt nicht zwingend was mit der sportlichen Qualität zu tun, dass da die Ergebnisse so hoch sind. Also wenn du dir anschaust, was da in der NHL diese Saison an Ergebnissen war, finde ich schon teilweise brutal.
Also je näher es kommt, desto weniger High-Scoring-Games hast du. Ganz, ganz klassisch. Playoffs natürlich jetzt die große Ausnahme letztes Jahr. Wie hoch hat Vegas das letzte Spiel gegen Florida gewonnen? Ich weiß es gerade nicht, aber es war ein Shootout. Aber die klassischen Playoff-Spiele sind selten High-Scoring-Games, weil es dann einfach enger wird. Ich meine, San Jose hat in 2 Spielen in Folge 10 Tore gefressen dieses Jahr. Das hat man auch nicht so oft in der Historie. Also zweistellig würde ich jetzt auch nicht als normal bezeichnen, aber du hast, ich hatte das mal mit Mirko Pankowski drüber zu seiner Zeit, als er noch in Heilbronn bei den Adlern gespielt hat, weil für mich genau das so die Frage war, was passiert da? Und das Defensivverhalten ist bei Weitem nicht so gut, wie es in der DL ist.
Oha. Oha. Achso, du meinst jetzt von der DL 2. Okay, ja. Alles klar, okay.
Also nicht von der NHL, also da hätte mir Pante jetzt nicht
sehen. Nee, aber naja, er guckt ja wahrscheinlich auch ein bisschen genauer hin, wie die Torhüter in der NHL spielen. Also ich sag mal, ein Eishockey-Torwart guckt halt eben doch nochmal anders und kann nochmal anders Sachen einordnen. Gut, also was glaubst du, schafft das Kassel?
Gute Frage, aber ich glaube, dieses Jahr sind sie reif. Also das Halbfinale war dann doch relativ souverän, wie sie durchmarschiert sind. 5 Spiele nur gebraucht. Ich glaube, auch Regensburg hat jetzt echt seinen Peak. Auf der anderen Seite, es ist eben ein Finale. Wir kommen vielleicht noch kurz auf die DL. 1-2 nach der Hauptrunde. Also es sind die beiden besten Teams der Saison, die sich da gegenüberstehen. Also insofern, warum sollte Regensburg jetzt abbrechen?
Nochmal eine letzte Idee. Was hältst du denn davon, das so zu machen, wie es früher war? Also ich habe letztens hier wieder Eishockey-Manager gespielt in so einer virtuellen Maschine. Konnte halt schöne Amiga 500-Zeiten aufleben lassen. Und da war es halt so, die letzten beiden Mannschaften waren halt einfach in einer Aufstiegsrunde mit den ersten zwei der zweiten Liga. Und hören sie auch alle auch zur selben Zeit auf. Dann schafft man halt eben die Playoffs in der ODL2 ab.
Nein, auf gar keinen Fall. Also funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht. Du planst deinen Kader ja ganz anders. Also Regensburg plant einen Kader, also die Voraussetzungen sind einfach ganz andere. Ich halte auch im Fußball die Relegation für den größten Quatsch aller Zeiten, diese Wiedereinführung. Also das funktioniert hinten und vorne nicht. Ich habe es ja vorhin gesagt, du hast unterschiedliche Voraussetzungen, wie du deinen Kader bauen musst. Du hast unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen, wie du reingehst. All diese Dinge, no way.
Also mit der Relegation sehe ich auch ganz genauso. Vor allem, es sorgt ja auch unter Fußballfans, auch gerade unter etwas gewaltbereiteren Fußballfans, für ein gewisses Aggressionspotenzial, wenn du dann halt eben doch absteigst in der Relegation. Ich sehe da immer sehr viel Gefahr. Ich erinnere mich immer mit Grauen vor 12 Jahren Düsseldorf gegen Hertha, was dann die Hertha-Fans da abgezogen haben im Stadion, als es dann doch klar wurde, die Nummer geht nicht gut aus. Also ich finde, Relegation ist wirklich nicht gut. Es gab auch mal beim Abstieg von Saint-Étienne vor, glaube ich, 2-3 Jahren auch große Aggressionen. Leute, Spieler, die auf dem Feld dann von Fans zusammengeprügelt wurden. Das will ich einfach nicht sehen. Also da finde ich, ist die Relegation einfach nur nochmal etwas, was so Frustration nochmal extra anfeuert, wenn es dann sportlich eben nicht klappt.
ja, kulminiert, aber du hast ja auch so, das, was in Dresden war, so, ihr habt eine Stunde die Stadt zu verlassen, hatte damals nichts mit Relegation zu tun oder so, aber Relegation wurde halt geschaffen, um nochmal TV-Einnahmen zu schaffen. Man will ja, das, der Witz ist, man will ja diese Emotionen haben und man beschwert sich dann, wenn sie in negativer Form kommen, und das ist halt so der klassische Zynismus des Profisports in der Mediengesellschaft.
Aber da will ich mal einhaken, weil ich meine, du bist ja selber auch jemand, der über, also erstmal magst du ja auch NHL-Eishockey, was ja auch ein sehr, sehr kapitalistischer Sport ist, und dann dazu berichtest du ja nun über einen der inhabergeführten Vereine in der deutschen Eishockey-Liga, und also wenn du da nicht eine, also du bist kein Fan, aber wenn du nicht eine gewisse Sympathie hast, dann muss ich schon applaudieren über diese journalistische, emotionale Distanz, die du da warst.
Also man muss es ein bisschen trennen. Also es gibt ja kein sozialistischeres System als der amerikanische Profisport. Mit Budget Cap, mit Trade System, mit all diesen Dingen nach dem Motto, der Letzte bekommt den besten Spieler und so weiter, all diese Dinge. Und am Ende ist es natürlich Profisport, wo es um Profitmaximierung geht. Und wenn wir dann jetzt dann nochmal kurz zu den Adlern kommen, natürlich, ich bin in Friedrichspark groß geworden. Also ich habe meine Jugend da verbracht. Natürlich ist es mir lieber, wenn die Meister werden, als wenn es jemand anders wird vielleicht. Vielleicht. Wobei dann mein Druck mittlerweile tatsächlich eher ist, bis wann muss ich wie viele Zeilen dazu liefern und was sagt mein Redaktionsschluss, wenn ich da oben bin. Also, aber es drückt sich für mich so aus, ich versuche es mal zu formulieren, ich jubel nicht bei Toren, ich kaufe nichts im Fanshop, ich habe auch keine Fanklamotten oder mehr irgendwas, sondern das sind Sachen, die sind vorbei, weil ein Kollege hat es mal so beschrieben, das fand ich ganz gut, weil wir irgendwie im selben Teich unterwegs sind als Berichterstatter, wie sozusagen der Verein und der Sport. Aber das Boot, in dem wir sitzen, ist nicht das gleiche, sondern das ist ein anderes. Und wir rudern vielleicht auch manchmal in eine andere Richtung und haben andere Dinge zu berichten. Und ich glaube, das macht es dann aus. Und als jetzt hier gegen Berlin Saison aus war, das war einfach okay. Klar, es ist ärgerlich, ein Spiel so zu verlieren, wie du es dann verloren hast, und eine Serie mit 4-1 zu verlieren, die du nicht mit 4-1 verlieren musst. Aber weder verhakelt mir das irgendwie die Laune, noch fliegen hier Sachen durch die Gegend, sondern du kannst ja einen sachlichen Blick drauf haben, der trotzdem von einer vielleicht wohlwollenden Sympathie geprägt ist, würde ich es mal nennen. Aber die hindert dich nicht daran, einen Blick drauf zu haben.
Ich habe letztens Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war. Da hat ein Fußballkommentator, ich glaube, das war Hansi Küpper, genau, bei 60 Jahre Bundesliga von MML. Und da meinte er, na klar, also ich meine, jemand, der so über den Sport berichtet, mit so viel Emotion am Mikrofon und da immer dabei bleibt, das sind doch keine Menschen, die irgendwie aus dem Nichts zum Fußball kommen, sondern die sind ja auch irgendwann mal Fans von irgendwelchen Vereinen gewesen und haben denen dann die Daumen gedrückt, und natürlich freuen sie sich, wenn die Mannschaft dann gewinnt, aber sie können ja trotzdem darüber berichten und dazu eine Distanz halten.
Halte ich für totalen Quatsch. Ich erkläre es dir auch gern, warum. Ich finde, es ist nicht mein Job, über einen Verein zu berichten, beziehungsweise so zu berichten, dass der Verein seinen Pressesprecher nicht mehr braucht. Und das ist mittlerweile in diesem Business sehr, sehr breit vertreten und sehr, sehr oft vertreten. Und du hast es im Eishockey, wo du teilweise denkst, so, du weißt aber schon noch, dass du hier eine andere Funktion hast. Ich finde, im Fußball ist es ganz schlimm geworden mittlerweile. Wo du an vielen Stellen Leute sitzen hast, wo du denkst, so, du weißt aber schon, dass du sozusagen vor der Wand sitzt und dass du da bist, um den oben zu befragen, dir das anzuschauen, was da passiert, und nicht sozusagen auf der anderen Seite der Bande stehst. Und ich erwarte eigentlich auch von Journalisten, von Berichterstattern, wenn sie sich denn als Journalisten verstehen, dass sie dann noch Aufträge ablehnen und sagen, das ist ein Verein, über den werde ich nicht berichten, oder da werde ich kein Spiel kommentieren, weil das mein Herzensverein ist, weil das geht nie gut. Entweder bist du zu kritisch oder zu positiv. Aber du bist nie sozusagen in der Rolle, das neutral zu handhaben. Ich hatte jetzt während der Saison eine Anfrage von der Redaktion, ich schreibe für die Rheinpfalz über die Adler, über den Fußballverein Waldhof Mannheim zu schreiben. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das mein Herzensverein ist seit nun vielen Jahren mit Dauerkarte, Fanclub-Mitgliedschaft. Das ist mein Ort der Emotion, das Stadion. Und ich habe das abgelehnt, habe auch gesagt, Leute, wird nicht funktionieren, ich werde das nicht tun. Und ich finde, das sollte der normale Weg sein im Umgang mit sowas. Ich finde, dass es da auch bei Redaktionen sowas wie einen Ehrenkodex geben sollte. Und das gibt es viel, viel zu selten.
Ich kenne einen aus dem Fernsehen, wenn ich den Sender sage, dann kommt man unter Umständen drauf, mit dem ich mich auch mal unterhalten konnte, der mir, als das Mikrofon dann aus war, sagte, aber bitte sagt nicht, dass ich Fan von XY bin. Und habe ich gesagt, na klar, mache ich, behalte ich auch für mich. Ne? Also das ist ja klar. Und wenn man ihn dann auch im Fernsehen sieht, man weiß nicht, von wem er Verein ist. Also ich finde, es scheint ja dann doch zu funktionieren, dass jemand auch, auch in der Berichterstattung sehr, sehr kritisch sein kann, obwohl er ein riesen Fan von dem Verein ist.
Wie gesagt, ich glaube, das Thema ist so diese Mitte wahren ist das Thema. Also bei mir ist es halt auch so, ich habe echt gemerkt, mit jedem Jahr auf der Pressetribüne, und das sind jetzt bei mir, wie viel? 7? 8? Irgendwie so in der Kante. Gehst du weiter weg davon, weil, wie soll ich sagen, du siehst ja, es gibt so Kreisläufe, es langweilen sich Dinge, aber es gibt ja auch Leute, die Seite wechseln. Also wir haben es in der Politik erlebt, nachdem die Ampel ihre Regierung zusammengefasst hat, wie viele Journalisten da auf einmal Ministeriumssprecher wurden, Bundespressekonferenz irgendwas wurden. Und das erleben wir auch beim Sport an verschiedenen Stellen, dass Leute dann in die andere Richtung gehen, zu einem Verein gehen. Beispiel, Bekannter, der für einen Verein gearbeitet hat, der wieder zurückging, hat gesagt, er möchte nicht mehr über den Verein schreiben, für den er gearbeitet hat, weil das passt nicht. Dann hörst du aber, dass es im Endeffekt nur eine Redaktion gab, die daran ein Problem sah. Und ich finde das schwierig, dass es dann eben nur eine Redaktion war, die dabei ein Problem sah. Und ich bin froh, dass es zumindest eine war und der Rest. Und beim Rest frage ich mich dann schon, was für einen Anspruch die haben, so an das, was sie tun. Ja. Weil ich finde, für mich, und das ist der letzte Punkt, ich kann mir nicht, wenn Sportjournalismus ernst genommen werden will, als journalistisches Genre, dann erwarte ich von den Akteuren in dem Bereich auch, dass sie den ernsthaft betreiben. Simples Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Wirtschaftsjournalisten gibt, die sich hinstellen und sagen, sie haben jetzt gerade die und die Aktien gekauft, weil sie das Unternehmen so geil finden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass eine Karin Mioska sonntagsabends sagt, auch beim letzten Mal habe ich Grüne gewählt, aber ich bin total unzufrieden gerade mit denen und jetzt mal gucken, von wem ich jetzt Fan bin oder so.
Ja, gut, politisch
und ist im Sport halt, akzeptieren wir das als normal.
Beim Politischen ist ja auch so, natürlich werden auch die Leute, die in der Tagesschau sitzen, dann irgendwas wählen. Ja, also das lässt sich ja dann nicht vermeiden, es sei denn, sie gehen nicht zur Wahl, was ich aber nicht hoffe. Aber okay, ich glaube, ich habe deinen Punkt verstanden. Lass uns jetzt nochmal kurz zur DEL gehen. Da finde ich nämlich auch die Playoffs extrem spannend. Jetzt die Halbfinalserie ist einmal Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers und die Fishtown Penguins Bremerhaven gegen EHC Red Bull München. Und gerade das zweite Spiel zwischen Straubing und den Eisbären war ja dann doch legendär, weil es das drittlängste DEL-Spiel aller Zeiten war. Es ging in die dritte Overtime. Hast du das Spiel gesehen?
Mhm, ich habe dann irgendwann mal eingeschaltet, so ich glaube letztes Drittel oder so, ja.
Es gab, glaube ich, in der gesamten Overtime, glaube ich, keine einzige Strafzeit in drei Overtimes, also fast ein komplettes neues Spiel. Und wie findest du die Regelung, dass man eine Strafe in der Overtime nicht pfeift, die man in der regulären Spielzeit gepfiffen hat, um möglichst das Spiel nicht kaputt zu machen?
Das war lustig, weil ich genau an dem Punkt habe ich mich nämlich Freitag in Heilbronn drüber unterhalten. Es ist einerseits okay, die Haltung der Rash zu sagen, wir wollen das Spiel nicht entscheiden, sondern die Spieler sollen das machen. Ich erinnere mich an ein Halbfinalspiel in Playoffs, Mannheim-Frankfurt, Jochen Hecht, damals Lockout in der NHL, schießt das Ding über die Bande. Spielverzögerung war damals eine ganz neue Regel noch, die ist ja mittlerweile sehr etabliert. Frankfurt macht in Overtime in Powerplay das Tor, gewinnt das Spiel, erzwingt Spiel 5, das gewinnt dann Mannheim, die aber vollkommen fix und alle dann von den Eisbären im Finale, ich glaube 3-0 oder 3-1 abgeschossen werden oder 4. Also auf alle Fälle, ja. Im konkreten Fall war es nicht in Ordnung. Also weil der hohe Stock im Gesicht von Mettin, wir gehen jetzt sehr weit zurück, also es gibt nun mal Dinge, die sind eine klare Strafe. Und ich weiß nicht, wie viel Blut dem hätte aus dem Gesicht spritzen müssen, dass sie es gepfiffen hätten, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Eine weite Linie ist sehr okay, aber irgendwann kommst du an Grenzen. Und in diesem Fall war es für mich so, dass sie zu weit war. Im Sinne von, wir wollen einfach gar nichts mehr tun. Und das ist dann halt schwierig.
War das nicht 2018 im Olympiafinale auch so, dass Deutschland dann in eine Unterzahl kam und dann die Overtime in der Unterzahl verloren hat?
Ich frage mich gerade, ich glaube ja.
So, ja. Und da geht es halt dann auch schon um Gold und Silber, aber klar, wenn du halt in so einer Overtime, ich meine, also der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter wollen das Spiel nicht entscheiden, entscheiden es aber eben dann doch dadurch, indem sie Strafen nicht pfeifen, die gepfiffen werden müssen.
Ja, wobei sie es ja nicht entschieden haben am Ende, sondern es ist ja Sache. Ich finde es übrigens spannend, dass wir beim
Eishockey... Das hast du ja gerade gesagt, die ist dein Wortlaut.
Ja, sie haben das Spiel nicht entschieden damit, aber sie haben sich ja sozusagen entschieden, die Strafe nicht zu geben, die für mich eine klare war. Und ich glaube, die für jeden Beobachter, selbst sogar wahrscheinlich für die Eisbären, eine klare war. Aber was ich spannend finde, ist, wir reden über ein Spiel, drittlängstes, und reden direkt... Thema beim Eishockey, jetzt nicht über dich, aber wenn du in Fanforen schaust und Social-Media-Kanäle und sonst was, keine Ahnung, wie viel Prozent der Posts um Schiedsrichterleistungen gehen nach den Spielen. Das ist die Hölle. Deswegen, ich lese so gut wie nie Kommentare, ehrlicherweise, weil ich diese Diskussion, ich versuche in meinen Texten, soweit es geht, das Thema Schiedsrichterleistung rauszuhalten. Also wenn sie total daneben sind, dann kommt mal ein Satz. Ansonsten ist das tatsächlich ein Thema, was ich raushalten will, weil das tun gefühlt schon 80% der anderen da draußen. Und ich empfinde das immer als massiv anstrengend, weil ich finde zum Beispiel, dass wir dieses Jahr in den Playoffs bis hierhin relativ gute Schiedsrichterleistungen gesehen haben. Also da erinnere ich mich schon an deutlich andere Jahre. Ich finde, da hat sich dieses Jahr wirklich einiges zum Positiven entwickelt. Es ist natürlich und das kommt mir dann so ein bisschen kurz dabei. Aber insgesamt war es halt ein Wahnsinnsspiel. Und dass Berlin das gewonnen hat, war so typisch für deren Playoffs, um vielleicht mal zum Sport zu kommen.
Ja, also da möchte ich mich auch ein bisschen verteidigen, weil ich natürlich das auch nur aufgeschnappt habe, weil im Spiel, dass das dann irgendwann gesagt wurde, ja Mensch, hier ist immer noch keine Strafe gepfiffen. Und dann wurde dann natürlich im Spiel darüber diskutiert, wie ist denn das jetzt eigentlich, soll jetzt nun hier mal eine Strafe gepfiffen werden? Und normalerweise würden sie die in der regulären Spielzeit pfeifen. Ansonsten hätten die das nicht gesagt. Ich glaube, es wäre mir vielleicht sogar gar nicht aufgefallen. So, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein super spektakuläres Spiel gewesen. Und ich meine, so kurz vor 12 dann endlich ins Bett gehen zu dürfen, war dann einfach auch mal nice. Aber das, was davor lief, war einfach wirklich packend. Also man muss auch sagen, was die Torhüter an dem Abend, gerade Jack Hildebrand, gehalten haben, das war schon wirklich super gut. Auch wenn, ja, da gibt es ja natürlich die anderen Kondisseure, die sagen, ja, das zweite Drittel in der Overtime, die zweite Overtime war nicht so stark wie die erste und die dritte war ja dann wieder besser. Also da muss ich auch sagen, behaltet mal die Kirche im Dorf, weil das ist ein super anstrengender Sport und es gab Spieler, die fast 50 Minuten auf dem Eis waren. Also das muss man einfach auch mal in Relation setzen. Ich finde gar nicht so sehr, dass das, also mein Gedanke war gar nicht so Schiedsrichterleistung, sondern wie sind Playoffs in ihrer Anmutung und in ihrer wie sollen die Playoffs denn laufen? So, da geht es gar nicht so sehr um das, was die Schiedsrichter entscheiden, sondern was so ein bisschen Kultur geworden ist.
Ja, ich hol mal die Kirche aus dem Dorf raus und sag dir, dass ich die Overtime irgendwann echt nervig fand. Ja, spannend alles, aber die Spieler sind einfach im Arsch. Also du kannst das nicht anders sagen. Die Spieler sind ab einem gewissen Punkt einfach kaputt und dann versucht jeder noch irgendwie so seinen Wechsel über die Bühne zu kriegen, in der Hoffnung, dass mal irgendwann eine Chance gibt und einer reinfällt. Das Tor war ja nun auch, es war klar spektakulär lang, aber ab einem gewissen Punkt ist eine Overtime nicht mehr gut anzusehen. Also es ist dann zwar spannend und alles, aber ich denke immer, hey, die armen Jungs, am Schluss hast du das Gefühl gehabt, bei Berlin hatten noch Jonas Müller und der Kollege Eder entsprechend Saft in den Knochen und alle anderen sind irgendwie, keine Ahnung wie, waren einfach fix und alle. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil es ist einfach mega Mörder anstrengend, was da gefordert wird. Ich saß irgendwann da und dachte nur, bitte schießt doch endlich einer ein Tor und erlöst euch von dem, was ihr euch da antut. Ey.
Was wäre die Alternative, dass das Spiel, dass so ein Spiel, was wirklich super eng ist, nicht durch Eishockey können entschieden wird, sondern einfach auch so ein bisschen durch Penalty-Schießen-Glück?
Ist für mich tatsächlich keine. Also ich bin für dieses Game-Winning-Goal, bin da großer Fan von. Im Frauen-Eishockey ist es zum Beispiel so, dass du in den Playoffs 10 Minuten Verlängerung spielst und dann geht es ins Penalty-Schießen. Bin ich Mannheim ist so letztes Jahr ins Finale gekommen gegen Ingolstadt. Bin ich ehrlicherweise kein Fan von. Also es ist absolut okay so. Du denkst nur irgendwann, lass es vorbeigehen. Also gerade als, ich glaube, für die Fans der beiden Vereine, der eine kommt dann in den Himmel gefühlt emotional, der andere geht die andere Richtung. Aber so als Neutralo, ja, die können dir was von Spannung und Klasse und keine Ahnung was erzählen, dann kriegst du noch hergebetet, bei wievielten Spiel wir jetzt in der Historie sind. Und du denkst so, wer weiß morgen noch, was das sechstlängste Spiel in der Geschichte der DL-Playoffs war oder was machst du damit, außer bei so einem Spiel das mal rauszuholen. Und für mich ist das echt so, dass ich dann irgendwann denke, boah, jetzt 23.51 Uhr war es, glaube ich, so, ich würde jetzt gerne noch mal ins Bett und macht jetzt bitte endlich mal Feierabend da drüben.
Ging mir in einer gewissen Form ganz anders, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich weniger Eishockey gucke als du, aber ich war super unterhalten. Also ich fand halt auch super krass zu sehen, wer die körperlich besten Voraussetzungen hat, um so eine Overtime überhaupt bestreiten zu können. Also du hast da halt Spieler mit Duracell-Batterien im Rücken gehabt und die anderen ja, schluften so übers Eis. Das war sicherlich kein Leckerbissen für Eishockey-Fans, aber es war einfach, also ich fand es total spannend, auch wenn ich tierisch müde war und am nächsten Tag früh ins Bett musste, weil ich am nächsten Tag früh raus muss. Aber am meisten haben mir die Leute leid getan, die in der Halle nichts mehr zu essen kaufen konnten, weil alles ausverkauft war, weil die Stände einfach mal nicht auf 3 Overtimes vorbereitet waren. Und die Leute, die unter Umständen das Spiel gerne zu Ende geguckt hätten, aber vielleicht mit ÖPNV noch irgendwie so und so früh los mussten, um ihr Zuhause noch zu erreichen. Und die armen Spieler, die dann noch in den Bus gepackt werden, die vielleicht so, aber ich sag mal, das ist mir so lieber als Overtime. Also ich finde auch Fußball, Elfmeterschießen auch eine sehr, sehr, das ist auch eine Sache, die hasse ich wie die Pest. Wenn du da siehst, Mannschaften, die sich da nur durchgeprügelt haben bis ins Elfmeterschießen und auf einmal entscheidet nur, ob der Torwart ein guter Psychologe ist, ob der besser auswendig gelernt hat, wer rechts und wer links schießt und wer hochschießt und dann hast du halt auch immer da wieder so ein bisschen, wie wir es vorhin hatten mit der Relegation, du hast dann immer irgendwie diese Aggression und die sich dann ja auf einige wenige Spieler kapriziert.
Ja, Fußball, also ich würde einen Elfmeter schon immer noch als einen Fußballskill ansehen, aber ich finde, wie gesagt, ich stehe, also es ist Teil der Eishockey-Kultur und das ist mal ein Teil der Eishockey-Kultur, den ich auf keinen Fall missen möchte im Playoffs. Mir geht es nur so, dass ich es irgendwann zum Zuschauen nicht mehr attraktiv finde tatsächlich und dass ich dann denke, erlöst euch doch einfach mal davon. Wenn du in der Halle sitzt und so, auch schon erlebt, relativ lange Overtimes und so, das ist nicht immer, also auch da ist es dann so, es lebt natürlich massiv von der Spannung, aber es war jetzt auch nicht so, dass Straubing die Riesenchancen hatte in der Verlängerung. Also Connolly hatte dir eine und viel mehr war dann, fällt mir jetzt auch nicht ein. Sondern du wartest dann halt drauf, dass, also im Endeffekt spielst du halt so lange, bis irgendeine Mannschaft tot umfällt und die andere dann endlich die Scheibe reinhauen kann. Aber das ist auch Teil des Spiels und sehr, und absolut okay. Wobei ich sagen muss, wenn es im Presseraum keinen Kuchen mehr gab bei Rosi, dann ist das in Straubing echt schade, weil Straubing hat die tollste Verpflegung in den Presseräumen der deutschen Liga.
Darüber machst du mal einen eigenen Podcast, bitte.
Den kann man mit Alex Kunz machen, ganz wunderbar.
Okay, ich möchte es demnächst mal bei euch hören, so als Off-Topic à la Mannheim. Okay, aber jetzt nochmal, um gleich mal eine Schleife beim Eishockey zu machen, wir waren ja dann doch ein bisschen länger als beim Eishockey, aber muss ja auch mal sein. Wer wird Meister?
Boah.
Oder anders gefragt, wer glaubst du, hat die Meisterschaft am meisten verdient, wenn du dir die Hauptrunde und die bisherigen Playoffs anguckst?
Dann gibt es nur eine Antwort und die heißt Bremerhaven.
Okay, dann machen wir jetzt mal eine Schleife drum. Ohne zu vergessen, darauf hinzuweisen, dass es jetzt die Frauen-WM gibt. Und Deutschland da auf jeden Fall die Vorrunde überstanden hat, aber reden wir nicht über diesen Modus. Das macht ihr am besten mal bei den lieben Kollegen von Bissell Hockey, die täglich für euch berichten und die auch gerade ein Crowdfunding haben für die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren, wo sie dann direkt aus Tschechien berichten werden. Und ja, da kommt jetzt noch eine Menge guter Sport auf euch zu. Genau. Hast du noch was zu sagen dazu?
Nee, aktuell nichts, außer ein bisschen Hockey. Die 10 Minuten Hockey gibt es gerade, Querwerbung sei an der Stelle erlaubt, kostenfrei für alle zu hören, während der Frauen-WM jeden Tag, 12 Uhr.
Ist ein guter Teaser, und den du da machst. Und die machen Teaser und du machst gute Werbung für diesen Teaser, so rum. Ja, wirklich jeden Tag, von Montag bis Freitag, machen Christoph Fetzer und Bernd Schwickerath Eishockey-Content abwechselnd mal zusammen plus eine wöchentlich erscheinende Sendung. Also es ist wirklich der absolute Oberhammer, was die da hinlegen. Und unterstützt das mit einem kleinen Betrag, da freuen sie sich und ihr kriegt dann einfach auch eine, wie ich finde, so in Deutschland einmalige Berichterstattung über die Eishockey-WM. Das haben sie nämlich letztes Jahr aus Finnland auch gemacht, beziehungsweise Bernd war in Finnland, Christoph war in Deutschland und sensationell. Genau. Dann switchen wir jetzt mal rüber zum Fußball. Also da kann ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr noch dazu sagen. Nur zum Reingleiten. Du bist ja so eher bekannt fürs Eishockey, bei mir zumindest. Wenn ich an dich denke, denke ich an Eishockey, aber du hast ja auch eine veritable Fußballvergangenheit. Möchtest du dazu ein bisschen was erklären, was du für ein Fan bist? Du hast ja Mannheim schon eben erwähnt, aber da gab es ja früher auch noch mal ein bisschen mehr.
Ja, also du willst jetzt auf meine aktive Spielerkarriere raus, wo absolut. Ich in der A-Jugend der FG Dannstadt im Kreispokalfinale nach Verlängerung gegen Arminia Ludwigshafen durch ein Abseitstor 2-1 verlor, nehme ich an. Nee, das nicht. Also gab Gründer des ersten SC Freiburg-Podcasts, des Füchsler-Talks, habe mich da allerdings mittlerweile komplett rausgenommen, weil ich auch tatsächlich über den SC kaum noch einen Blick habe. Und kann ansonsten, wobei wir haben letzte Woche eine Sendung gemacht zum Abschied von Christian Streich und zur Benennung von Julian Schuster als neuen Trainer, da war ich dann mal wieder dabei, weil über vergangene Zeiten reden und so, das kann ich dann doch ganz gut.
Und hast du dich vom SC Freiburg entliebt oder hast du dich anderweitig verliebt?
Es war eigentlich ja immer, also ich muss ein bisschen ausholen. Ich war in den 80ern schon bei Waldhof Mannheim, in den 90ern und die sind ja dann irgendwann aus der zweiten Liga durch Insolvenzen nach unten durchgereicht worden und dann in Berlin gewohnt und dann kam der SC mehr und mehr rein für mich. War halt auch so, nennt es mal linke Wohlfühl. Blase, wie immer du es nennen willst. Und aber irgendwie, der SC von heute hat mit dem SC, wie man ihn vor 20 Jahren so ein bisschen glorifiziert hat, relativ wenig zu tun. Also aus meiner Sicht, da werden mir jetzt die Podcast-Kollegen widersprechen, aber so diese Nummern, wir applaudieren den Gästefans vor dem Spiel und all diese Dinge finden da nicht mehr statt. Und auch die Aufmerksamkeit für den Fußball in dem Maße findet nicht mehr statt. Ich kann sagen, es gibt ein Buch über den SC Freiburg, der SC Freiburg unter Christian Streich oder so von Christoph Ruf. Da gibt es ein ganzes Kapitel über den Podcaster Sven Metzger, wo man das sehr gut nachlesen kann. Und im Endeffekt kulminiert es in der Aussage, dass mir beim SC der Dreck unter den Fingernägeln fehlt. Und das ist so das, was es dann ein Stück weit ausmacht. Also ja.
Also meine erste Erinnerung an den SC Freiburg war, da war Bernd Hoss noch dort Trainer. Also schon ein bisschen her. Bernd Hoss war vorher Trainer bei Blau-Weiß 90 Berlin und als Kind habe ich tatsächlich auch das Telefonbuch genommen. Wie alt war ich denn da? Elf, zwölf Jahre und habe angefangen, Fußballspieler von Blau-Weiß 90 im Telefonbuch zu suchen und auch zu finden. Ja, also da gab es dann Telefongespräche mit Holger Gerke, sorry, Jörg Gerke, den habe ich dann später mal zufällig kennengelernt. Holger Gerke, der damals Blau-Weiß Ersatztorwart und dann fester Torwart war, nachdem Reinhold Mager dann nicht mehr bei Blau-Weiß gespielt hat. Aber eben auch Bernd Hoss. Ja, und Bernd Hoss hat mich mal am Telefon dann eingeladen, mal zum Training zum Maifeld zu kommen. Hab das aber nicht gemacht. Aber es war schön, da ab und zu mal anzurufen und zu fragen, wie es ihm geht. Und dann, naja, klar, war er beim SC Freiburg, also noch lange vor Volker Finke. Und das war ja einfach ein ganz normaler, stinknormaler Fußballverein. In meinen Augen, das kannst du mich jetzt, du kannst mich gleich noch mal ein bisschen korrigieren, was der SC Freiburg Ende der 80er Jahre war, reinem Fußballstadion, was damals ja auch ein bisschen herausragend war, weil damals gab es ja eigentlich nur diese ganzen Tatanbahn umrundeten Fußballplätze. Und dann erst wieder mit dem Aufstieg in die Bundesliga unter Volker Finke und das war dann auch so ein bisschen, so habe ich das damals auch schon wahrgenommen. Ich glaube, es war ja 92, 93 die Saison, wo sie aufgestiegen sind. Und das war dann auch so ein bisschen der Schick vom Feuilleton damals schon irgendwie Freiburg gut zu finden. Und wie war es aus deiner Sicht in der Zeit?
Ich kam erst ehrlicherweise 10 Jahre später dazu. Also bei mir war es so Mitte der 2000er, wo ich dann dazu kam und das war ja dann schon eine Phase, wo es anders war, wo du dann sozusagen, also diese wilden UEFA Cup Zeiten und ich habe noch Kobi Jaschwili, habe ich glaube ich dann nicht mehr beim SC gesehen. Willi habe ich gesehen, also Jaschwili noch gesehen. Golz war so der Torhüter damals in der Phase. Aber es war schon alles anders und es war schon deutlich entspannter. Und es war, also was wir ja mittlerweile erleben, ist, wenn du als Neutraler ins Stadion gehst, wirst du angepöbelt, habe ich ja mal Twitter entnommen, dass es jemanden gab, der mit seinem Kind bei Union war und dann angepöbelt wurde, weil die Lieder nicht kannte und so und da einen richtig üblen Mittag dann erlebt hat.
Moment, du redest jetzt von Freiburg.
Ja.
Du warst jetzt bei Union.
War damals noch eine andere Kultur. Es war insgesamt einfach eine sehr entspannte Fußballkultur, die du damals noch hattest. Achso, du
meinst allgemein die Fußballkultur.
Allgemein. Hm. Und hast dann auch sehr schnell Anschluss gefunden. Und das war einfach cool. Das hat einfach Spaß gemacht, weil es einfach eine schöne Art und Weise war, sich den Kram hinzugeben. Und dann steigst du halt mal auf und dann steigst du ab und dann spielst du zweite Liga und dann ist das alles nicht so wild. Und das hat schon Laune gemacht. Aber wenn ich es mir halt anschaue in den letzten Jahren, also alle Beschlüsse der DFL sind einstimmig gefasst worden zur Zergliederung der Spieltage. Wenn ich sage, ich bin nachhaltiger Verein, weil Öko und Tralala, dann muss ich aber doch nicht so ein Dreckstrikot für 90 Euro verkaufen oder was. Ich kriege gerade ein Newsletter, dass die irgendwie Trikotsale haben. Die Dinger kosten immer noch unbeflockt 65 oder 70 Euro und ich denke, so wollt ihr mich verarschen, dann sind dann noch nicht mal Fair Trade produziert und da gibt es so viele Dinge, wo du denkst, Da kannst du als Profiverein einfach mehr tun, als du tust. Und klar, und gesellschaftliche Verantwortung ist dann schon ein Thema. Und für mich ist sehr, sehr spannend die Frage, wenn Christian Streich dieses Gesicht des Vereins wegfällt, der ja auch viel überdeckt von dem, was hinten dran ist. Also, weil dieser Verein ist an sich relativ still. Und wenn es um Fanrechte geht, ist er Szene und echt. Da gibt's bessere, sagen wir es mal so. Und auch in anderen, und so auch diese sozialen Themen, die ich gerade eben angesprochen habe, auch beim Investoreneinstieg hat der SC beim ersten Mal dafür gestimmt, weil eben einer der Gesellschafter, der Geschäftsführer der DFL, die da übergangsweise tätig waren nach Frau Hopfen, mit Oliver Leki, der Geschäftsführer vom SC war. Und da wird für mich sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie viel bleibt denn noch von diesem so besonderen, einst so besonderen SC noch über, wenn Christian Streich nicht mehr da ist, als die Stimme und das Gesicht, die da ganz viel überdeckt für mich.
War ja auch, glaube ich, Fritz Keller, ne? Oder? Mhm. Fritz Keller vom Weingut Keller. Der ist ja nun auch jemand, der weiß, wie er sich wirtschaftlich aufzustellen hat. Damals mit seinem Restaurant Schwarzer Adler und dem Weingut und hat schon auch eine gewisse Nähe auch zu Leuten mit Geld gesucht.
Fritz Keller ist einer der größten Winzer Deutschlands. Also da müssen wir nicht mehr von Weingut reden. Dem gehört halb Südbaden, was die Weinhänge angeht. Also da müssen wir, das können wir schon drei Nummern größer aufhängen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil wer hat denn Zeit, Präsident, ehrenamtlicher Präsident bei einem Profiverein zu werden? Wer hat denn Zeit, sich ehrenamtlich da reinzukämpfen? Das funktioniert ja nur, wenn du dir finanziell keine Sorgen machst, weil ansonsten kannst du es nicht machen. Egal, ob in Stuttgart, wo ein Klaus Vogt seine Millionen gemacht hat, so als Unternehmer, dann Watzke, der dann irgendwann Zeit hatte, sich beim BVB, Zitat Spiegel, wenn jemand gesucht wurde, der Zeit hat, er war einfach immer da und der dann so nach und nach in diese Rolle reinkam, natürlich vollkommen uneitel öffentlich dasteht, aber das ist ja ein normaler Vorgang.
Okay, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann sieht, dass er dann später DFB-Präsident wird, in der Chronologie wird einem schon im Nachhinein dann klar, dass der Mann sicherlich an Macht nicht ganz uninteressiert ist.
Ja, das war ja aber schon, das war schon ein langes Thema, aber das würde ich dann nicht überbewegen. Das lief ja über diese Kommission, über diese Findungskommission und er ist dann ja ziemlich schnell an Grenzen gestoßen dessen, was er machen wollte. Und ich glaube, da gibt's deutlich schlechtere in den letzten 15 Jahren bis 20 Jahren zu finden, die den Job gemacht haben als Fritz Keller.
Ich war letztens im Deutschen Fußballmuseum und war erstaunt, wie viele DFB-Präsidenten es in den letzten 20 Jahren gab und wie viele es in den 20 Jahren davor gab. Gut, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Hermann Neuberger ein Leuchtturm ist für einen tollen DFB-Präsidenten, aber zumindest, eine gewisse Kontinuität würde dem DFB jetzt tatsächlich auch mal gut tun. Aber das ist ein anderes Kapitel. Nochmal zum SC Freiburg zurück. Aber was genau ist der SC Freiburg in deinen Augen heute? Also wenn du es jetzt mal wirklich Ross und Reiter nennst, was ist das für ein Fußballverein?
Der SC Freiburg
ist ein ganz normaler, stinknormaler Profifußballverein wie alle anderen auch, mit einem modernen Stadion, mit den Ambitionen, möglichst an die Fleischtöpfe in Europa zu kommen. Anhängt an die Frage, ist es nicht eigentlich für jeden, der den Hoheitsbereich der ersten Bundesliga betritt, klar, dass wenn er sich da etablieren will, auf Dauer Faninteressen vor den Kopf stößt und eigentlich nur ein weiteres Mitglied in diesem Elite-Club werden kann, dass das passieren kann und dass sich dann auch im Nachhinein keiner mehr darüber beschweren kann, weil, bleiben wir mal ehrlich, Fakt ist auch, die deutsche Fußballliga ist nicht angetreten, um Faninteressen zu vertreten, sondern um die Vereine im besten Fall noch reicher zu machen.
Oh Gott, also das ist ja ein Thema für eine 8-Stunden-Sendung. Es gibt gerade ein neues Buch dazu von Christoph Ruf, genau zu diesem Thema übrigens. Ich versuche mal kurz meine Gedanken zu ordnen. Das sind zwei Ebenen. Ich versuche erstmal so allgemein und dann können wir kurz über was ist der SC im Fußball? Also allgemein, klar ist die Liga zur Profitmaximierung da, aber es ist halt auch so, Choreos werden gern genommen. Es gibt auch Vereine, die mit Pyrobildern Werbung machen, übrigens immer mal wieder auf ihren Kanälen und zeigen, wie toll doch die Stimmung ist. Auf der anderen Seite leiten Fans daraus halt nun mal eine gewisse Mitsprache ab. Wie weit das geht, wie okay das ist, ist ein anderes Thema. Was für mich dann halt immer so der Punkt ist, wie folgenlos es bleibt. Bestes Beispiel vor kurzem, ich glaube, es waren Dortmunder Fans, die in Eindhoven im Block protestiert haben gegen Preise für Gästefans von 70 Euro für ein Ticket. Das kann man machen. Aber wenn da einer steht und der restliche Block ist sonst leer, wirkt es halt glaubwürdiger, als wenn der Block voll ist bis auf den letzten Platz und die Leute da Arsch an Arsch stehen und sich über die Ticketpreise beschweren. Also es ist eben immer konsequenzlos. Also auch diese, wir wehren uns gegen die Spieltagszerstückelung und trotzdem sind die Stadien immer voll und trotzdem gehen die Leute weiterhin. Also das geht nicht zusammen.
Oder noch ein anderes Beispiel, wo ich auch wirklich immer fassungslos bin, was für ein Hass die Leute auf RB Leipzig haben, was ich durchaus valide finde, also den Verein und auch das gesamte Ensemble, was die sich da aufgebaut haben, scheiße, mindestens scheiße zu finden, aber dann fahren sie alle zu den Auswärtsspielen dahin, bezahlen da die Ticketpreise und mir kann keiner erzählen, dass da nicht irgendjemand sich mal ein Bier kauft oder zumindest ein großer Teil sich dann dort auch wieder mit irgendwelchen Sachen eindeckt und das dann am Ende eigentlich auch nur eine weitere Unterstützung ist. Diese Inkonsequenz auch der aktiven Fanszene, wenn es um Auswärtsspiele in Leipzig geht, bringt mich manchmal wirklich an die Ratlosigkeit, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es ist ja auch so eine Überhöhung dann immer dabei. Aber wie gesagt, das ist echt ein Thema für eine eigene Sendung. So, wir sind ohne uns und der Verein ist das Wichtigste auf der Welt und so. Komm ich selten mit klar. Aber ich würde mir dann halt auch mal konsequentes Handeln wünschen. Und das heißt dann halt auch mal wegbleiben. Und nicht so tun, als wäre das so schlimm. Und es hat ja nie Konsequenzen. Auch diese Nummer aus der Stückelung, dass der Fußballrechte auf der Zone, Amazon und Sky. Und trotzdem haben dann Leute alle 17 Abos, die du brauchst. Dann denkst du, ja, was jetzt? Das ist das Schlimmste der Welt und sie wollen das Geld aus der Tasche ziehen, aber dann seid doch wenigstens mal konsequent. Also diese Inkonsequenz im Handeln ist für mich so absurd daran. Und das dann immer damit zu begründen, ja, was ist doch so wichtig und so, ja, wenn es so wichtig ist, dann machen sie doch alles richtig damit. Und jetzt aber den Bogen zum SC Freiburg. Was ist der SC Freiburg? Der SC Freiburg ist ein e.V. Der SC Freiburg ist ein Paradebeispiel dafür, wie du von einem Abstieg, ich glaube letzten 10 Jahre, ich krieg's ja jetzt nicht ganz genau zusammen, hinkommst von einer Mannschaft, die immer im unteren Drittel war, ohne Investor, ohne die auch als Fahrstuhlmannschaft gilt, es geschafft hat, sich sportlich in den ersten 10 zu etablieren und zwar aktuell dauerhaft und das mit einem hohen Maß an Kontinuität in der sportlichen Führung. Also ich würde eine SC immer diese beiden Einheiten unterteilen, auf der einen Seite die organisatorische, da gucke ich relativ wenig rein und auf der anderen Seite die sportliche und was das Ergebnis der sportlichen ist, ist, dass du die Frauenmannschaft spielt Bundesliga, die U23 spielt in der höchsten Liga, die erste Mannschaft spielt in der höchsten Liga und die A-Jugend spielt in der höchsten Liga. Es gibt, glaube ich, keinen Verein im deutschen Profifußball, der Ähnliches aufweisen kann aktuell. Ich glaube, der SC ist momentan der erfolgreichste Verein, was das angeht, in der Breite im deutschen Profisport. Und was da sportlich geleistet wird, auch mit der Verzahnung U23, U19, wenn du siehst, wie viele Spieler da jetzt wieder hochgekommen sind. Letztes Jahr, klar, man war letztes Jahr Zweiter in der dritten Liga mit der U23 unter Martin Schweizer. Wird dieses Jahr absteigen, kann man jetzt von ausgehen, mit Blick auf die Tabelle in die Regionalliga, aber einfach zweite Mannschaft, ganz klassisch, irgendwann gehen die Spieler weg, ein Spieler ist jetzt im Also das ist einfach ein klares Signal dafür, dass der SC, wenn du einen Verein suchst, der ein Paradebeispiel dafür ist, für gutes sportliches Arbeiten, ist es der SC Freiburg.
Und an dem orientieren sich ja dann auch andere Vereine. Also als Union aufgestiegen ist, hieß es ja auch, naja, warum gucken wir denn eigentlich auf die Vereine, die dann spätestens nach zwei Jahren in die zweite Liga abgestiegen sind und dann wieder weiter abgesackt sind? Warum orientieren wir uns denn an die? Warum orientieren wir uns denn nicht besser an Vereinen wie Mainz und Freiburg, die irgendwie ihren Pflock in die Bundesliga eingerammt haben? Aber ja, bei allem sportlichen Erfolg, also ich sehe das ja auch, dass der Verein irgendwie auf Dauer irgendwie immer beliebiger wird für mich und so ein bisschen seine Konturen verliert, wie je erfolgreicher er ist. Beißt sich da nicht irgendwie auch die Katze in den Schwanz?
Ich glaube, also man muss ja auch nochmal sagen, sie haben jetzt ein neues Stadion in der Phase gebaut, wo andere schon deutlich weiter waren, sei es mit Staatskohle oder wie auch immer finanziert. Sie sind ja eigentlich 20 Jahre hinten dran, was ein neues Stadion angeht und haben trotzdem all das aufgebaut. Als Verein selbst, Christian Streich ist ja schon immer noch der, wie soll ich sagen, die Stimme der Liga ist, wenn es darum geht, Werte zu propagieren und der SC wird schon noch als ein herausragend sympathischer Verein wahrgenommen, was allerdings, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, mittlerweile weniger mit Spielern zusammenhängt, als vielmehr mit der Person Christian Streich. Also und was die Beliebigkeit des Teams angeht, würde ich dir ein Stück weit widersprechen. Also das Stadion ist ein Stück weit beliebiger im Vergleich zu vorher, klar. Es ist halt eines der neuen, wobei es schon nochmal anders ist, weil es cool ist, weil du von oben reingehst und nicht von unten und diese Bauten, egal ob du jetzt in Mainz oder Gladbach oder bist oder wo auch immer, die alle gleich aussehen, so diese Fertigfabrikate, die da irgendwie einfach vom Helikopter hingetragen werden und dann da fallen gelassen werden, ist es nicht. Aber wie soll ich sagen, die alte Zeit ist halt vorbei, wo du im Dreisamstadion an der Dreisam entlanglaufen konntest und dann dort zum Spiel gehen konntest. Das ist aber auch so realistisch musst du einfach sein. Profifußball auf dem Niveau dauerhaft zu spielen, erfordert halt auch eine andere Einnahmenstruktur. Egal, du kannst diesen strukturellen Nachteil nicht über Jahrzehnte ausgleichen. Also wie sie es jetzt getan haben, irgendwann ist das vorbei.
Wenn man jetzt schlau ist, wird man Julian Schuster, den Nachfolger von Christian Streich, nicht, und ich weiß genau, während ich das sage, es wird genau anders kommen, man wird ihn damit vergleichen, mit dieser Rolle, die Christian Streich auch vor allem in den letzten 10 Jahren so auch in Pressekonferenzen gespielt hat und so weiter. Damit wird man Julian Schuster natürlich vergleichen. Ich erinnere mich noch an den Spieler Julian Schuster und frage mich natürlich, was wird da jetzt für ein Trainer auf der Bank Platz nehmen und diesen Verein repräsentieren als Coach der Mannschaft, aber natürlich auch als Gesicht der Mannschaft?
Julian Schuster ist einer, der für diesen Verein steht. Also der auch extrem klug und smart ist. Und Julian Schuster ist vor allem auch klug und smart genug zu wissen, dass der Schatten und die Fußstapfen so dermaßen groß sind, dass der Anspruch nicht sein kann, sozusagen diese Stimme weiter zu sein. Auf der anderen Seite hat er auch klare Werte. Also es gab ein Gespräch beim Füchseltalk mit ihm, die vorletzte Sendung, auch zu hören bei meinsportpodcast.de übrigens, wo es genau darum ging, um die Frage, wo es genau um diese Frage auch ging, was auch die Frage von Werten und so. Und auch da hat er sich sehr deutlich auch von sich aus geäußert. Also da gab's jetzt nicht so nach dem Motto, komm, sag mal was, da braucht er keinen Anschub dazu. Julian Schuster ist einer, der einen sehr steinigen Weg gegangen ist zum Profifußballer. Und ich glaube, dass das was ist, was ihm als Trainer helfen wird. Ich halte die Wir kommen vielleicht noch dazu, aber ich halte die Besetzung für falsch. Können wir auch gleich noch drüber reden. Aber Julian Schuster hat lange, noch Anfang 20, noch Bezirksliga gekickt. Ist dann in die U23 vom VfB gekommen und ist dann, glaube ich, nach 2 Jahren, wenn ich es richtig weiß, vom SC verpflichtet worden. Damals allerdings eher für die Bank als Absicherung. In der zweiten Liga unter Robin Dutt. Und hat sich dann in die Mannschaft gespielt, hat sein erstes Tor dann irgendwann im Dezember gemacht, war dann vor allem im Aufstiegsjahr mit seinen Standards eine unglaubliche, pardon das Wort Waffe, ich mag es nicht, aber seine Standards waren wirklich brutal, hat auch viele direkte Freistöße reingemacht. Und war dann Jahr für Jahr in der Bundesliga eigentlich immer ein Spieler, wo du gedacht hast, jetzt schafft das nicht mehr ganz. Also war dann Kapitän, das heißt, man wurde in der Mannschaft immer wichtiger, aber war auch ein Spieler, wo du gedacht hast, ja, gute Standards, guter Ball, gute Übersicht, aber auf der 6 in der Bundesliga, Geschwindigkeit. Er war nie der Schnellste. Jetzt ist es aber vor, Jahr für Jahr hast du gedacht, oh komm, jetzt schafft das aber nicht mehr. Und hat es Jahr für Jahr geschafft, immer was draufzupacken, sich immer weiter zu entwickeln und war dann wieder Stammspieler und hat dann wieder ein Jahr gespielt und war dann wieder Kapitän. Und das war schon eine sehr, sehr faszinierende Entwicklung. War auch ganz maßgeblich natürlich prägend für diesen Stil, der in der Kabine unter Streich herrschte. Also der SC ist ja ein Verein, wenn du dir den Kern des Teams anschaust, dann sind da Spieler drin, die schon viele Jahre da sind. Mit Christian Günther, mit Chico Höfler, ein Grifo, der nur in Freiburg bisher erfolgreich war und immer noch da ist. Nils Petersen, der damals nach einem halben Jahr Leihe aus Bremen sich für ein SC entschieden hat, wo er ein halb überragendes halbes Jahr hatte, wo er aber zu einem Absteiger ging. Und der jetzt eine SC-Legende geworden ist in dieser Zeit. Also das ist schon eine sehr, sehr besondere Chemie, die da auch in der Kabine herrscht und geherrscht hat und wo auch Julian Schuster ganz maßgeblich einen Anteil daran hatte. Und der dann eben sozusagen Samstag seinen Abschied hatte, den ich damals sehr würdelos fand gegen Augsburg. Und der dann montags direkt anfing, einen Trainerschein zu machen.
Und jetzt musst du mir mal erklären, also ich glaube, du meinst es nicht so, dass du Julian Schuster nicht das Beste wünschst, aber du glaubst, dass Julian Schuster für die Position des Trainers beim SC Freiburg nicht der Richtige ist. Und jetzt musst du mir sagen, warum.
Ich halte, Christian Streich war, bevor er Trainer der Profis beim SC wurde, der erfolgreichste A-Jugendtrainer der 5 Jahre davor. Julian Schuster hat bis heute keine Mannschaft verantwortlich eine Saison geführt. Und ich halte es für too much, auf dem Niveau einzusteigen als Cheftrainer bei der ersten Station. Wir reden hier von einem Bundesligisten, der jetzt 2 Jahre Europa League gespielt hat. Also mein Vertrauen in die sportliche Führung beim SC ist riesengroß. Also der SC ist sportlich der am besten, mit Abstand am besten geführte Verein der Bundesliga. Was Hartenbach und Seier da seit Jahren leisten, ist unglaublich. Aber ich halte es für einen Fehler, ein Trainer-Neuling, ich sage jetzt also Cheftrainer-Neuling, nicht Trainer-Neuling. Er ist seit 5 Jahren als Verbindungstrainer tätig, sozusagen an der Schnittstelle zwischen U23 und Profis, hat in den letzten Jahren immer mehr bei den Profis gearbeitet, hat da auch viel eigenverantwortlich gemacht. Das kommt immer mehr so raus, also ist ja ein Stück weit dann wahrscheinlich so das, was rauskommen soll. Aber ich halte das für einen Fehler, den der SC da begeht.
Was hätte der SC sonst tun sollen oder wen hätte er sonst installieren sollen?
Also die schlauen Leute beim SC werden schon wissen, was sie da tun, Punkt 1. Also sie werden sich dabei was gedacht haben. Aber für mich wäre die logische Wahl, du hast mit Martin Schweizer einen Trainer, der mit der U23 aus der Regionalliga aufgestiegen ist, der auch schon viele Jahre beim SC als Nachwuchstrainer tätig war, der mit der U23 das SC in der dritten Liga Zweiter wurde, der zwar dieses Jahr auf dem Abstiegsplatz steht, aber das ist sehr, sehr gut erklärbar mit dem, was dann personell einfach passiert ist. Und das wäre für mich die logische Wahl gewesen, wenn du sagst, du willst weiterhin diesen SC-Geist und niemanden von außen. Es gab vor Jahren mal Gerüchte, dass man sich auch mit Trainern außerhalb beschäftigt hat, weil es war nicht das erste Mal so, dass es wohl so war, dass Christian Streich überlegt hatte, aufzuhören. Ja, du hattest jemanden mit Cheftrainererfahrung im Verein. Das, was sich gegen den entschieden hat, war für mich schon überraschend. Zumal Martin Schweizer wird den SC jetzt auch verlassen, weil klar ist, sozusagen diese Perspektive ist nicht mehr da. Er hatte letztes Jahr auch wohl schon Angebote von so Teams. Schalke war da mal im Gespräch, also waren Zweitligavereine letztes Jahr Thema, wo es wohl Angebote gab und die er dann ausgeschlagen hat und beim SC blieb. Und die Vermutung war so ein bisschen, also meine war damals, dass es wohl Gespräche darüber gab, ob er Streichnachfolger werden würde. Dass das jetzt nicht geworden ist, ich habe keine internen Einblicke. Aber mich verwundert, dass man jemanden, der jahrelang schon als Cheftrainer gezeigt hat, dass er erfolgreich arbeiten kann, dass dem jemand vorgezogen wird, bei allem Standing und aller Verehrung für den Menschen Julian Schuster, der eine tolle Persönlichkeit ist, dass man dem jemanden vorzieht, der eben noch nicht als Cheftrainer gearbeitet hat.
Ja, wahrscheinlich liegt auch daran ein bisschen, dass man das schwer den Leuten außerhalb vom SC Freiburg vermitteln kann, warum jemand, der gerade in die vierte Liga als Coach abgestiegen ist, was auch immer die Gründe sind, auf einmal einen Verein coachen soll, der vielleicht dies Jahr sogar wieder auf den europäischen Plätzen landen kann.
Ich glaube nicht, dass das ein Grund ist, ehrlich gesagt, weil jemanden zu erklären, warum jemand der Cheftrainer wird, direkt in der Bundesliga einsteigt, halte ich dann doch für schwieriger, zumal, wie gesagt, du das andere gut begründen kannst, aber es ist so eine typische SC Freiburg-Entscheidung. Es ist der SC Freiburg-Weg. Es war ja auch so, Christian Streich, das Abschiedsvideo kam montags und dass Julian Schuster Cheftrainer ist, ist dann, also kam bei mir schon 2 Tage vorher an, dass er der Neue wird. Also es kam bei mir auch früher an, dass Streich aufhört. Sagen wir es so.
Wirst du ihn vermissen?
Christian Streich?
Ja, ja, klar.
Wer wird ihn nicht vermissen?
Naja, es gibt auch Leute, die sagen, naja, der ist auch immer so ein bisschen drüber gewesen. Also die sozusagen diese Inszenierung bei den Pressekonferenzen ihm auch ja nicht übel genommen hat, aber wo man auch sagt, ja, da nutzt auch jemand ein bisschen zu sehr seine Funktion als Trainer und auch an der Linie ist er auch nicht immer ertragbar. Also wenn man ihn da so rumfuchteln sieht und rumschreien sieht, muss ich sagen, das gefällt mir persönlich auch nicht so sehr. Also jetzt der Teil an der Linie, den anderen finde ich toll. Naja, also was mir persönlich sehr fehlen wird, ist, dass wir da so einen Trainer haben mit Sprachfärbung dieser Art. Das hatte ich das letzte Mal gefühlt bei Klaus Schlappner.
Mir wird tatsächlich eher fehlen, dass da ein Trainer ist mit Haltung. Also weil diese 0815 Austauschbaren Plattitüden hast ja mehr als genug. Also Punkt 1, ich finde, Streich hat in seiner Karriere massiv dazu gewonnen. Am Anfang der Zeit war jede zweite Frage an mich damals noch so ein bisschen als SSC-Sprachrohr auf Twitter und so. Jetzt überziehen wir es mal, also nicht so wahrgenommen, aber war ja dann doch so auch öfters mal im Rasenfunk dazu und so, wo dann schon immer das Thema war, ist der nicht zu sehr drüber, muss man sich für den nicht schämen, wie lange ist sowas tragbar? Dann gab es ja auch diese Nummer, als der SC im Abstiegskampf war, wir sind klein, es wird immer gegen uns entschieden, so Verschwörungstheorien, die nicht besonders schön waren. Da war er schon weit drüber. Und da war vieles bei, was dann nicht okay war. Auf der anderen Seite erinnere ich mich halt auch an diesen wirklichen Assi-Check von David Abraham gegen ihn, wo an dem Abend sich viele Frankfurt-Fans nicht entblödet haben, zu schreiben, von wegen Streich hätte es ja gesucht und sich genauso hingestellt und danach fallen lassen. Also das war, glaube ich, somit das Dümmste, was mir in der Zeit je begegnet ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass er mittlerweile eine andere Rolle bekommen hat. Je länger er dabei war, desto mehr wurde er von außen so ein bisschen auch als Interstatement gesehen. Dann kam ja der sportliche Erfolg noch massiv dazu in den letzten Jahren. Dann war er schon auch eine wahrnehmbare Stimme eben gegen Fremdenhass und gegen diese braune Scheiße, die da immer weiter um sich greift. Und ich habe ihn dazu auch mal gefragt nach einem Spiel in Darmstadt. Und weil das ein Samstag war, hatte donnerstags eine Pressekonferenz, wo es eben ein sehr langes, klares Statement von ihm gab. Und die Taz hatte dann in ihrem Sportteil samstags die Pressekonferenz im Wortlaut abgedruckt oder das Statement im Wortlaut abgedruckt. Und meine Frage war, ob ihm das etwas bedeutet oder ob er das einfach dann sozusagen gut findet oder so. Oder ja, was ihm das persönlich auch bedeutet, so eine Form, dass seine Worte so einen Widerhall finden. Und er so, es geht nicht um mich. Ich bekomme eine Frage gestellt, ich antworte da und auf die antworte ich. Und was, dass es dann so einen Widerhall findet, ist bei so einem Thema gut, aber darum geht es nicht. Und ganz ehrlich, das glaube ich ihm nicht so ganz, weil so ein bisschen eitel ist er schon und erfahren genug und schlau genug war er immer, um auch zu wissen, wie er seine Statements zu setzen hat und setzen soll. Und das ist aber auch, ich sage es jetzt mal sehr bewusst, wenn es für so eine gute Sache ist, sehr, sehr okay, wenn Bundesliga-Trainer die Reichweite, die ihm Medien nun mal breitwillig zur Verfügung stellen, dann auch so nutzt. Und das tun viel zu wenige.
So, und die letzte Frage und dann muss ich auch los. ist eine, die du bitte nur mit Ja oder Nein beantwortest und gar nicht mal warum und wo und wie und was und so. Ist. Ahnst du die Frage schon?
Nee.
Okay. Zu Christian Streich. Sehen wir ihn in der Rolle als Fußballtrainer nochmal wieder?
Ja.
Okay. So. Ja, das war Folge 123 mit Sven Metzger. Es war wunderbar. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe wieder mal gemerkt, wir könnten eigentlich, 60 Minuten sind jetzt 80 geworden. Und diverse Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, haben wir ja gar nicht abgegrast. Also ich glaube, wir müssen uns schnell widersprechen.
Auf jeden Fall. Ich kann übrigens noch reingeben, dass Deutschland bei der Frauen-WM gegen Schweden 1-0 führt. Franziska Feldmeier mit dem Tor.
Aktueller Stand. Ja, und mit ein bisschen Glück landet Deutschland dann bei der nächsten WM in der Gruppe, wo alle weiterkommen. Das ist auch, aber wie gesagt, ein bisschen Hockey. Ne?
Ja, aber gerne wieder, jederzeit.
Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe dir auch.
Ja.
Wunderbar. Dann, Sven, mach's gut. Und liebe Leute, wir hören uns, wenn nicht irgendwie wieder was dazwischen kommt, hören wir uns nächste Woche schon wieder mit einem meiner Lieblingsthemen. Und ich hoffe, ihr hört euch das dann von vorne bis hinten auch an. Also, macht's gut, Sven, und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.